Willkommen zu Parallelwelt Palästina. Heute ist Montag, der 23. Oktober. Wir sprechen heute fast ausschließlich zur humanitären Katastrophe in Gaza. Zuerst reden wir darüber, wieso Palästinenser, antizionistische Israelis, Wissenschaftler der Völkerrecht, Konflikt- und Genozidforschung die derzeitigen Angriffe auf den Gazastreifen entweder als Genozid oder möglichen Genozid bezeichnen. Dann sprechen wir über die humanitäre Katastrophe, die essentieller Teil des Genozidvorwurfs ist. Und als letztes kritisieren wir Rufe zum Bevölkerungstransfer, also wieso es nicht vertretbar sein kann, Palästinenser des Gazastreifens nach Ägypten fliehen zu lassen, unter dem Deckmantel der humanitären Hilfe. Bevor wir das tun, noch ein kleiner Einwurf. Der Kontext der derzeitigen Bombardierungen sind die Angriffe der Hamas vom 7. Oktober. Der Grund, wieso es hierzu keine Sonderfolge gibt, ist nicht, weil wir die Angriffe nicht schrecklich finden würden. Hamas hat Kriegsverbrechen begangen. Bei der Offensive wurden mindestens 1400 Israelis getötet und unzählige von der Hamas nach Gaza verschleppt. Der Grund, wieso wir zu diesen Taten keine Sonderfolge machen, ist, weil diese bereits in den deutschen Medien seit dem 7. Oktober aufgearbeitet werden. Die derzeitigen Bombardierungen auf Gaza sind aber keine Antwort der Selbstverteidigung auf die Angriffe vom 7. Oktober. Die derzeitigen Bombardierungen sind aneinandergereihte Kriegsverbrechen, die sehr wenig bis gar nichts mit Selbstverteidigung zu tun haben. Die Bombardierungen sind auch ein Racheakt und selbst wenn sie Hamas schaden sollten, sind sie kein Mittel, das Frieden bringen kann und wird. Sie sind nicht nur nicht strategisch, sondern wohl auch nicht taktisch und dienen als eine Art Platzhalter, während sich die Regierung in Israel um Benjamin Netanyahu überlegt, was sie tun sollen. Und weil auch das so falsch in den deutschen Medien dargestellt wird, machen wir heute diese Sonderfolge zu Gaza. Und bevor ihr Michaels Stimme vermisst, Michael spricht zwar heute nicht direkt im Podcast, ist aber wie immer mit großer Tatkraft und Korrekturlesungen dabei. Zuerst zu den Genozidvorwürfen. In dem US-amerikanischen Magazin Jewish Currents hat der israelische Holocaust- und Genozidforscher Ras Segal geschrieben, dass Israels Angriff auf Gaza ein Fall von Völkermord aus dem Lehrbuch ist. Gleichzeitig sprechen natürlich Palästinenser, ob im Gazastreifen oder außerhalb, von Genozid, von Ärzten in bombardierten Krankenhäusern bis hin zur Menschenrechtsanwältin Noura Erekat. Zusätzlich haben knapp 800 Wissenschaftler und Anwälte aus den Bereichen Völkerrecht, Konfliktforschung und Genozidforschung einen Brief unterzeichnet, der vor der Möglichkeit eines Völkermords in Gaza warnt. Nach internationalem Recht, wie in der UN-Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Genozids vom Dezember 1948 festgehalten, setzt Genozid zwei Dinge voraus. Die Absicht, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu vernichten und dann den Versuch, diese Gruppe zu vernichten. Ohne Vorsatz handelt es sich bei diesen Handlungen um ethnische Säuberungen. Wenn sie vorsätzlich durchgeführt werden, gelten sie als Völkermord. Israel hat den Grundstein für die Zerstörung des Gazastreifens und seiner Bewohner gelegt. Der israelische Präsident Isaac Herzog sagte, dass die Bewohner des Gazastreifens keine unschuldigen Zivilisten sind. Es ist ein ganzes Volk da draußen, das verantwortlich ist, hat er gesagt. Es ist nicht wahr, dass Zivilisten nichts wissen und nicht beteiligt sind. Es ist absolut nicht wahr. Das widerspricht dem internationalen Recht, das kollektive Bestrafung und die gezielte Tötung von Zivilisten verbietet. Das sind beides Kriegsverbrechen. Nicht nur die israelische Regierung benutzt solche Worte. Ein Interviewpartner des Pro-Netanyahu-Kanals 14 forderte Israel auf, Gaza in Dresden zu verwandeln. Kanal 12, der meistgesehene Nachrichtensender Israels, veröffentlichte einen Bericht über Israelis, die dazu aufriefen, auf dem zu tanzen, was einmal Gaza war. Inzwischen sind genozidale Worte, also Aufrufe zur Auslöschung und Plattmachung des Gazastreifens, in den sozialen Medien Israels allgegenwärtig. Ganze Telegram-Kanäle feiern die Bombardierung von Kindern mit Feuer-Emojis. Ras Segal argumentiert seinen Genozidvorwurf so. In der UN-Völkermordkonvention sind 5 Handlungen aufgeführt, die unter ihre Definition fallen. Laut Segal begeht Israel derzeit 3 dieser Handlungen in Gaza. Erstens die Tötung von Mitgliedern der Gruppe, zweitens Verursachen schwerer körperlicher und geistiger Schäden bei Mitgliedern der Gruppe und drittens vorsätzliche Zufügung von Lebensbedingungen, die darauf abzielen, die Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören. Zu diesen Schritten, die gleichzeitig erfolgen können, gehören die Entmenschlichung, der Entzug von Wasser und Nahrung sowie die falsche Bezeichnung von Militäroperationen als Terrorismusbekämpfung. Israel hat nämlich außerdem seine 16-jährige Belagerung des Gazastreifens, die längste in der modernen Geschichte, unter eindeutiger Verletzung des humanitären Völkerrechts verschärft. Diese Wendung deutet explizit auf einen Plan hin, die Belagerung zu Israels endgültigen Ziel der systematischen Zerstörung der Palästinenser und der palästinensischen Gesellschaft in Gaza zu bringen, indem sie getötet, ausgehungert, von der Wasserversorgung abgeschnitten und Krankenhäuser bombardiert werden. Aber darauf kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Und bei diesem Punkt steigen wir gleich weiter ein. Tatsächlich, argumentiert Segal, ist Israels genozidaler Angriff auf Gaza ziemlich explizit offen und schamlos. Und so hört sich das Recht auf Selbstverteidigung in Gaza an. Wir versuchen hier die humanitäre Katastrophe, die in Gaza derzeit stattfindet, aufzuzeichnen. Zu erklären, wie schrecklich die Lage im Gazastreifen gerade ist, wird man nicht in Worte fassen können. Während ich spreche, werdet ihr immer wieder Zitate des Arztes Razen Abu Sitte hören, die mein Freund Marsh für euch auf Deutsch aufgezeichnet hat. Abu Sitte ist normalerweise Chirurg in England, aber arbeitet derzeit in Gaza. Er berichtet in Interviews und auf Twitter von der verzweifelten Lage vor Ort und besonders in den Krankenhäusern. Laut aktuellsten UN-Zahlen sind inzwischen um die 4.600 Palästinenser gestorben, darunter über 2.000 Kinder. Tausende sind verletzt. Viele berichten, dass die Luft nach verbrauchter Munition und dem Gestank verrottender Leichen, die noch unter den Trümmern zerbombter Häuser begraben sind, riecht.
Es gibt keinen einsameren Ort in diesem Universum als das Bett eines verletzten Kindes, das keine Familie mehr hat, die sich um es kümmert.
Wisst ihr, was seit Tagen in den Krankenhäusern auf den Armen von überlebenden Kindern geschrieben wird? WCNSF, Wounded Child, No Surviving Family. Also ein neu verwaistes Kind, das allein im Krankenhaus liegt. Viele von ihnen bekommen auch nur noch mehr Nummern auf die Arme geschrieben, also Kind 110 oder Baby 99, da es keine überlebenden Angehörige gibt, die ihre Namen kennen. Die Zahl der Vertriebenen innerhalb des Gazastreifens wird auf etwa 1 Million geschätzt, darunter mehr als 500.000 Menschen, die in über 147 UN-Notunterkünften unter immer schlechteren Bedingungen leben. Fast die Hälfte aller Wohneinheiten im Gazastreifen sind schon zerstört. Die vollständige israelische Belagerung des Gazastreifens dauert an. Der Grenzübergang Rafah ist nach wie vor geschlossen, also das ist der Grenzübergang, der nach Ägypten geht, sodass die dringend benötigte humanitäre Hilfe, einschließlich Lebensmitteln, also Wasser, Medikamente und Treibstoff, die auf der ägyptischen Seite wartet, nicht eintreffen kann. Auch die Grenzübergänge Eretz und Kerem Shalom zu Israel sind weiterhin geschlossen. Am Samstag sind das erste Mal 20 Lastwagen mit Hilfsgütern aus Ägypten eingetroffen. Aber nur zur Erinnerung, an einem normalen Tag würden täglich 450 bis 500 Lastwagen über Ägypten in den Gazastreifen gelangen. Nummer 1 ist die zivile Infrastruktur und darüber möchten wir mit euch zuallererst reden. Also das sind Straßen, Krankenhäuser, Kirchen und Moscheen, Schulen und sogar auch Bäckereien und alle davon wurden schon von den israelischen Streitkräften bombardiert. Ironischerweise, und das wird oft in der Berichterstattung ausgelassen, vor allem natürlich in Deutschland, hat Israel als Besatzungsmacht die Verantwortung für den Schutz der palästinensischen Zivilisten. Israel ist also dazu verpflichtet, die Zivilisten zu versorgen. Nach 56 Jahren militärischer Besatzung wissen sie auch, was das humanitäre Völkerrecht dazu sagt. Israel hat also die Pflicht, die Palästinenser zu schützen, auch wenn sie gegen militante Angriffe auf Zivilisten innerhalb Israels vorgehen.
Gestern Abend erzählte uns ein 16-jähriger Junge mit schweren Verbrennungen an den oberen und unteren Gliedmaßen im Gesicht, wie unmittelbar nach dem Abendessen mit seinen Eltern deren Haus getroffen würde. Er beschrieb, wie sein Vater, der neben ihm saß, sofort getötet würde und wie seine Mutter am Rauch erstickte.
Wir besprechen zwei Beispiele. Nummer 1 ist Bäckereien und Nummer 2 sind Krankenhäuser. Beispiel 1 ist die Zerstörung der Bäckerei Nusserat am Dienstagabend. Das Flüchtlingslager Nusserat ist eine der größten, wenn nicht sogar das größte im gesamten Gazastreifen. Über 100.000 Menschen leben dort. Nach Beginn des israelischen Krieges sind etwa weitere 100.000 Menschen, vor allem aus dem nördlichen Gazastreifen, in das überfüllte Lager geflohen. Das bedeutet, dass die Lebensmittelvorräte, die in Nusserat bereits knapp waren, mindestens doppelt so viele Menschen ernähren mussten. Als die Lebensmittel zu Ende gegangen sind, wurden die beiden Bäckereien im Lager zur einzigen Brotquelle für über 200.000 Menschen. Am Dienstagabend haben dann aber israelische Flugzeuge eine der beiden Bäckereien bombardiert und drei Angestellte getötet. Zwei Einwürfe dazu. Erstens hat Israel die Bäckerei in demselben, in Anführungsstrichen, sicheren Süden bombardiert, in denen es 1,2 Millionen Menschen aus dem Norden des Gazastreifens zur Evakuierung aufgerufen hat. Zweitens ist Brot also eines der wichtigsten Lebensmittel derzeit für das Überleben der Palästinenser in Gaza. Es ist eh schon besonders knapp, weil die meisten Bäckereien im Gazastreifen wegen der Luftangriffe und wegen Mangel an Treibstoff und Weizen natürlich geschlossen haben. Beispiel 2 ist die Bombardierung von Krankenhäusern. Israel hat wiederholt Anweisungen zur Evakuierung von 22 Krankenhäusern im Norden Gazas gegeben, in denen Hunderte von Patienten stationär behandelt werden. Da muss man dazu sagen, dass das größte Krankenhaus des Gazastreifens, also das Schiefer-Krankenhaus, auch im Norden vom Gazastreifen liegt. Was man hier auch vor Augen halten muss, ist, dass in diesen Krankenhäusern natürlich nicht nur die Verwundeten der derzeitigen Bombardierungen behandelt werden. Also das Leben vieler schwerkranker und anfälliger Patienten steht auf dem Spiel. Das sind Patienten, die auf der Intensivstation liegen oder auf lebenserhaltende Maßnahmen angewiesen sind. Patienten, die sich einer Dialyse unterziehen müssen. Das sind aber auch Neugeborene in Brutkästen, die übrigens gerade unter besonderer Gefahr sind zu sterben, weil es eben keinen Treibstoff mehr gibt. Und auch Frauen mit Schwangerschaftskomplikationen. Über 37.000 Schwangere müssen übrigens in den nächsten Tagen und Wochen ohne Strom, Medikamente und medizinischer Versorgung gebären. Gleichzeitig haben über 40 Ärzte ihr Leben durch israelische Bombardierungen verloren, allein in den letzten zwei Wochen. Dr. Ayman Abu Alouf, Chefarzt für Innere Medizin am Schiefer-Krankenhaus, das ich eben gerade erwähnt habe, und Dr. Moin Ahmed Alul, ein 66-jähriger Neurologe, sind beide in frühen Morgenstunden durch Bombardierungen getötet worden. Natürlich sind auch das wieder Kriegsverbrechen. Ärzte, Krankenschwestern und andere medizinische Fachkräfte haben die Pflicht und das Recht, Menschen in Not zu behandeln, unabhängig von Politik oder Krieg. Angriffe auf sie verstoßen gegen den Grundsatz der medizinischen Neutralität und sind schwere Verstöße gegen das Völkerrecht. Und damit kommen wir zu Punkt 2, der katastrophalen medizinischen Versorgung im Gazastreifen.
Zwei Brüder in ihren 20ern mit schweren Verbrennungen. Einer erlag vor zwei Tagen seinen Wunden. Seitdem hat sein Bruder auch aufgegeben. Er ist heute Morgen verstorben.
Die Krankenhäuser und Kliniken, die im Betrieb sind, sind überfordert und funktionieren kaum noch. Ihnen gehen der Strom und die medizinischen Vorräte aus, weil Israel alle Versorgungswege abgeschnitten hat. Die Chirurgen im größten Krankenhaus des Gazastreifens, im Schiefer-Krankenhaus, operieren jetzt ohne Schmerzmittel. Schwerstverwundete schlafen auf Matratzen auf dem Boden, weil es keine Betten mehr gibt. Der Wasserdruck hat so abgenommen, dass das Schiefer-Krankenhaus nicht mal mehr die zentrale Sterilisierungsmaschine betreiben kann. Ein Arzt erzählt, und ich zitiere, mit jedem Tag dieses Krieges verbrauchen wir mehr als einen Monatsvorrat an Medikamenten und Ausrüstung. Dazu kommt noch, dass das Personal erschöpft ist. Einige haben ihre Familien verloren. Einige haben ihr Zuhause verloren. Wir sind um 100 Jahre zurückgeworfen worden. Es war schon vor diesem Krieg schlimm. Jetzt sind einfache Labortests, also das, was die moderne Medizin als grundlegend betrachtet, ein Luxusgut. Zitat Ende. Ebenso schlimm ist die Situation für das medizinische Personal außerhalb der Krankenhäuser. 23 Krankenwagen sind gerade völlig außer Betrieb. Nicht nur, weil es an Benzin fehlt und weil die Straßen zerstört sind, sondern auch, weil Krankenwagen auch durch Bombardierungen zerstört wurden. Punkt Nummer 3 ist das Wasser. Dazu ein kurzer Hintergrund. Israel kontrolliert die meisten Wasserressourcen und die dazugehörige Infrastruktur in den besetzten palästinensischen Gebieten, also auch in Gaza. Israel kontrolliert auch, welche Materialien zur Instandhaltung und Reparatur der alten und immer wieder durch Bombardierungen beschädigten Wasserinfrastrukturen in den Gazastreifen gelangen dürfen. Wassertransporte funktionieren in den meisten Gebieten wegen dem Treibstoffmangel, den Bombardierungen und den zerstörten Straßen auch nicht mehr. Wasser in Flaschen ist größtenteils nicht verfügbar und für die meisten Familien auch viel zu teuer geworden. und Wasserpumpen funktionieren auch nicht, weil es keinen Strom gibt. Privatleute, die kleine, meist mit Solarenergie betriebenen Entsalzungs- und Kläranlagen betreiben, sind zu den Hauptlieferanten von sauberem Trinkwasser geworden. Aber was heißt das jetzt? Das heißt erstens, dass Menschen angefangen haben, Brackwasser aus landwirtschaftlichen Brunnen zu trinken, die mit Pestiziden und anderen Chemikalien verseucht sind. Nummer zwei, Familien rationieren ihr Wasser. Das wiederum kann aber zur Dehydrierung führen, vor allem bei Alten und Kranken. Nummer drei, unsauberes Trinkwasser kann natürlich auch zur Verbreitung von Seuchen wie zum Beispiel der Cholera führen. Das haben wir zum Beispiel im Jemen gesehen. Und Nummer vier, und anschließend muss man das auch wiederholen, aber ohne Wasser sterben Menschen.
Ein 13-jähriger Junge mit Verbrennungen im ganzen Gesicht und an den oberen Gliedmaßen. Seine älteren Brüder versuchten, ihn zu beruhigen, indem sie ihm sagen, dass er nur ein paar Cremes bräuchte und es ihm wieder gut gehen wird. Es wird ihm nicht wieder gut gehen.
Das große Thema Nummer zwei ist jetzt die Umsiedlung der Palästinenser in Gaza. Und das zweite Thema, das wir deswegen anschneiden, sind eben diese möglichen Pläne Israels, die Palästinenser nach Ägypten auf die Halbinsel Sinai zu vertreiben. Das sind leider nicht nur Gerüchte. Ein rechtsgerichteter israelischer Think Tank unter der Leitung des ehemaligen nationalen Sicherheitsberaters Israels hat diese Woche einen detaillierten Plan für die Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen in Sinai veröffentlicht. Und diese Idee ist auch nicht neu. Der frühere israelische Premier Menachem Begin hat schon 1967, also nach dem Sechstagekrieg, die Zerstörung der palästinensischen Flüchtlingslager und die gewaltsame Umsiedlung der Palästinenser auf den Sinai gefordert. Deshalb bezeichnen die Palästinenser, und das haben wir schon in Staffel 1 besprochen, die Nakba als anhaltende Nakba. Diese Forderung mancher Politiker, Palästinenser unter dem Deckmantel humanitärer Hilfe nach Ägypten umzusiedeln, ist in Wahrheit ein neues Kapitel der Nakba. Schon jetzt gibt es viele Zeltstädte in Gaza, weil die Leute aus ihren Häusern vertrieben wurden und Palästinenser empfinden solche Szenen als unglaublich traumatisch. Zwangsumsiedlung ist ein Verbrechen. Der dringende Bedarf gerade an humanitären Korridoren aus dem Gazastreifen raus würde auch gar nicht erst bestehen, wenn es nicht die jahrelange Belagerung und derzeitigen Genozid gäbe.
Heute Morgen parkte ein Pickup vor dem Seitentor des Schifa-Krankenhauses. Er hat große Bündel von Leichentüchern geliefert, Säcke aus weißem Stoff, die mit Seilen zusammengebunden waren. Der Pickup war voll.
Es muss deshalb klar unterschieden werden zwischen der Bereitstellung lebenswichtiger humanitärer Hilfe und der Zwangsumsiedlung von Zivilisten. Darüber hinaus haben Länder, die nicht direkt in den Konflikt verwickelt sind, die moralische und rechtliche Pflicht, den Bewohnern des Gazastreifens während der israelischen Angriffe sichere Unterkünfte zur Verfügung zu stellen. Nach internationalem Recht müssen solche Unterkünfte innerhalb des besetzten Gebietes liegen und Sicherheit, Gesundheit, Ernährung und Familienzusammenhalt gewährleisten. Außerdem müssen sie nur vorübergehend zur Verfügung stehen, mit dem Ziel, Bevölkerung nach Beendigung der Feindseligkeiten in ihre ursprünglichen Häuser zurückzubringen. Die Forderungen Israels und der USA, die Grenze nach Ägypten zu öffnen, stehen deshalb komplett im Gegenteil zu der völkerrechtlichen Verantwortung, die ich gerade erklärt habe. Deshalb bleibt kritisch, wenn ihr solche Aufrufe hört, auch von der deutschen Regierung, denn das ist eine reine Fassade der Humanität. Bisher hat Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi noch gesagt, dass seine Regierung den Zwangstransfer in den Sinai ablehnt und hat Israel sogar vorgeschlagen, sie stattdessen in die Nakab oder Negerwüste umzusiedeln.
Das Schifa-Krankenhaus ist mit vertriebenen Familien überfüllt. Überall schlafen Menschen auf dem Boden, sogar innerhalb des Krankenhauses. Die Überfüllung wird zu einem Ausbruch von Infektionskrankheiten führen. Die Ärzte haben ihre Familien zur Sicherheit in das Krankenhaus gebracht. Ganze Familien würden heute Morgen in ihren Häusern im Shanty Camp getötet. Ein wenige Monate altes Baby mit einer Kopfverletzung. Ein Vierjähriger, der es nicht schaffen wird. Und ein Elfjähriger mit schweren Verbrennungen. Alles Cousins und Cousinen. Der Großvater schrie immer wieder: Das ist kein Krieg. Das ist eine Hinrichtung.
Und zu guter Letzt reden wir zur Mitschuld Deutschlands an Israels Kriegsverbrechen. Zu diesem Thema habe ich letzte Woche einen Artikel im amerikanischen Jacobin Mag veröffentlicht, den ich euch hier auf Deutsch vorlesen werde. Wieland Hoban, der Vorsitzende der jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost, in Deutschland, hat für euch auch Teile seiner Kommentare im Artikel aufgezeichnet. Titel: Deutschland ist mitschuldig an Israels Kriegsverbrechen. Veröffentlicht im Jacobin Mag. Die deutsche Regierung und die Medienlandschaft haben zu Israels erbarmungslosen Bombardement der Bevölkerung des Gazastreifens gespenstisch geschwiegen. Deutschland schweigt nicht nur zu Israels ständig wachsender Liste von Kriegsverbrechen, es ist mitschuldig. Unter dem Deckmantel des Rechts Israels auf Selbstverteidigung, ein Konzept, das an sich rechtlich undurchsichtig ist, haben deutsche Politiker aus dem gesamten politischen Spektrum und fast alle Medien für eine uneingeschränkte Unterstützung Israels plädiert und Israels Unterdrückung der Palästinenser als selbstverständlich hingenommen. Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte, dass Deutschland an der Seite Israels stehe, während die Mitglieder des Bundestags Israel einstimmig volle Solidarität und jegliche Unterstützung zusagten, ohne dass Bedingungen hinsichtlich der Menschenrechte oder des Völkerrechts erwähnt wurden. Deutschlands bedingungslose Unterstützung Israels ist in seiner Staatsräson verankert. Als Verursacher des Holocaust sieht sich Deutschland in der Rolle des Garanten für Israels Sicherheit. Wieland Hobern hat hierzu gesprochen.
Die deutsche Unterstützung für Israel reicht Jahrzehnte zurück, bis in die Jahre unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, als Bundeskanzler Konrad Adenauer die Bedeutung der Beziehung zu Israel betonte, weil, Zitat, man die Macht der Juden nicht unterschätzen darf. Zitat Ende. Reparationen und Diplomatie ebneten den Weg für Deutschland, seinen Paria-Status zu überwinden und wieder auf der Weltbühne mitzuspielen, sodass der Gedanke, Verantwortung für den Holocaust zu übernehmen, von Anfang an mit geopolitischen Überlegungen verknüpft war. In jüngerer Zeit wurde die Unterstützung Israels, sei es materiell oder politisch, unermüdlich als deutsche Verpflichtung propagiert. Am vehementesten von Angela Merkel im Jahr 2008, als sie in einer Rede vor der Knesset erklärte, die Sicherheit Israels sei Teil der sogenannten deutschen Staatsräson, das heißt einer der Grundpfeiler der deutschen Existenz. Obwohl Merkel die erste deutsche Bundeskanzlerin war, die dies so deutlich gesagt hat, hat sie sich gelegentlich erlaubt, milde Kritik und zumindest mahnende Worte angesichts israelischer Exzesse zu äußern, während sie weiterhin atomwaffenfähige U-Boote verkauft. Olaf Scholz ist aber noch weitergegangen. Seine prominentesten Äußerungen zum aktuellen Gemetzel in Gaza waren, dass, Zitat, Deutschland fest an der Seite Israels steht, Zitat Ende, und dass es falsch wäre, sich in die israelische Politik einzumischen. Als ultimatives Totschlagargument führte er dann den Holocaust an.
Infolgedessen bekräftigt die deutsche Regierung, einschließlich der Oppositionsparteien, immer wieder das Recht Israels auf Selbstverteidigung. Ein Recht, das nach dem Angriff von Hamas-Kämpfern am 7. Oktober, bei dem über 1400 Israelis starben, besonders deutlich wurde. Doch was derzeit in Gaza geschieht, hat nichts mit Selbstverteidigung zu tun. Stattdessen unterstützt die deutsche Regierung bedingungslos Israel, das unerbittlich gegen die Genfer Konventionen, das römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs und die in internationalen bewaffneten Konflikten geltenden Gesetze verstößt. Wenn es um Israel geht, ist Deutschland eifrig bemüht zu bekräftigen, dass es seine Nazi-Vergangenheit nicht vergessen hat. Aber wenn es um die Palästinenser geht, sieht die Sache ganz anders aus. Das Völkerrecht und die Menschenrechte bleiben ganz offensichtlich ein Fall von nicht hören, nicht sehen, nicht sprechen. Ein Beispiel dafür ist die Zusage Deutschlands, den israelischen Luftstreitkräften 2 Kampfdrohnen des Typs Heron TP zu liefern. Denselben Luftstreitkräften, die bereits über 2000 Kinder im Gazastreifen getötet und noch mehr mit schrecklichen Verbrennungen, Mörserwunden und verlorenen Gliedmaßen zurückgelassen haben. Öffentliche Fernsehsender rufen offen zur Auslöschung des Gazastreifens auf. Und dieselben deutschen Zeitungen, die in der Vergangenheit zur völkermörderischen Politik Israels geschwiegen haben, verteidigen nun Israels Abschlachten palästinensischer Zivilisten. Alles im Namen von Israels unbestreitbarem Recht auf Selbstverteidigung. Artikel in führenden Medien wie die Zeit, FAZ, Tagesschau, Süddeutsche Zeitung und der Spiegel unterstützen entweder die israelischen Kriegsverbrechen, verharmlosen sie oder ignorieren, dass sie bereits stattgefunden haben. Gleichzeitig verbot die deutsche Polizei alle pro-palästinensischen Proteste, auch die von Juden organisierten. Wie Hibbert Jamal schreibt, wurden Demonstrationen in Solidarität mit dem Gazastreifen verboten, kriminalisiert und von der Bereitschaftspolizei angegriffen. Polizeigewalt gegen Demonstranten und Massenverhaftungen sind weit verbreitet. Das generelle Verbot von Protesten ging so weit, dass Amnesty Deutschland die Regierung in einer Erklärung an die Versammlungsfreiheit der Bevölkerung erinnern musste. Ironischerweise arbeitet das Innenministerium, das behauptet, der Sichtbarkeit des jüdischen Lebens Priorität einzuräumen, hart daran, diejenigen jüdischen Ansichten zu unterdrücken, die nicht mit seiner Staatsräson übereinstimmen. Wieland sagt dazu:
Deutsche Politiker machen sich also auf höchster Ebene mitschuldig. Und ihre Mitschuld reicht bis auf die Straße, wenn sie die Polizei anweisen, Demonstranten willkürlich und gewaltsam zu verhaften. Die Tatsache, dass Juden in dieser Angelegenheit auf der gleichen Seite wie Palästinenser stehen können, ist für sie unbegreiflich.
Anders als die deutschen Nachrichtensendungen vermuten lassen, ist kaum jemand, der in den letzten Jahren die Nachrichten über Israel und Palästina verfolgt hat, von dem Angriff der Hamas am 7. Oktober völlig überrascht worden. Schockiert über die Todesopfer und Entführungen, ja. Überrascht, dass Israels Status quo nach hinten losgehen würde, nein. Dass Israel erwartet, dass 2 Millionen Menschen über ein Jahrzehnt lang ruhig eingesperrt, belagert und alle paar Jahre bombardiert werden, ohne einen schrecklichen Preis dafür zu zahlen, ist, wie der altgediente israelische Journalist Gideon Levy schreibt, ein Produkt israelischer Arroganz. Während viele in Deutschland und im Ausland die Ereignisse als Israels 9-11 bezeichnen, erleben die Palästinenser 9-11 schon seit 1948. Weder das Ausmaß der zivilen Todesopfer noch die grausame und wahllose Gewaltanwendung sind neu. Allein seit 2008 hat Israel in 5 Kriegen gegen den Gazastreifen Tausende von unschuldigen Zivilisten getötet. In jedem dieser Kriege hat es wahllos zivile Gebiete angegriffen. Palästinensische, israelische und internationale Menschenrechtsaktivisten und Wissenschaftler prangen seit langem die völkermörderische Politik Israels an, die in seinem Apartheid-Regime verankert ist. Doch Deutschland hat nicht zugehört. Als Palästinenser jeden Freitag im Gazastreifen gewaltlos protestierten, nur um von israelischen Soldaten zu Tausenden erschossen und verschümmelt zu werden, schwiegen die deutschen Regierung und die Medien nahezu vollständig. Als die israelische Armee die Journalistin Shireen Abu Akleh getötet und Trauernde bei ihrer Beerdigung angriff, hatte Deutschland kein Wort zu sagen. Unmittelbar danach verbot Berlin sogar alle Demonstrationen zum Gedenken an den Nakba-Tag. Als Israel die Bewohner des Jerusalemer Stadtteils Sheikh Jarrah brutal unterdrückte, schaute Deutschland weg. Letztlich ist es eine besondere Art von Arroganz, die aktuelle humanitäre Katastrophe in Gaza ganz alleine der Hamas anzulasten, wie es das Auswärtige Amt und Annalena Baerbock tun. Es bedeutet, Berichte von Amnesty International, dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, Human Rights Watch, den Vereinten Nationen und sogar der größten israelischen Menschenrechtsorganisation B'Tselem zu ignorieren, die Israels Blockade des Gazastreifens für die katastrophale Situation verantwortlich machen. Eine andere Reaktion auf die Offensive der Hamas wäre möglich gewesen. Zumindest hätte Deutschland sein ganzes diplomatisches Gewicht für einen Waffenstillstand oder einen Gefangenaustausch einsetzen können und damit seine Bemühungen auf das Wohl der entführten Israelis konzentrieren können. Entgegen der deutschen Staatsräson verspricht auch die derzeitige flächendeckende Bombardierung des Gazastreifens den Israelis nicht mehr Sicherheit. Weder Palästinenser noch Israelis sind sicher, wenn nicht alle sicher sind. Die israelische Journalistin Amira Haas hat inzwischen klare Worte für das deutsche Vorgehen gefunden. In der israelischen Tageszeitung Haaretz schrieb sie, Zitat: Ihr Deutschen habt eure Verantwortung, die sich aus dem Holocaust ergibt, längst verraten. Ihr habt sie verraten durch eure vorbehaltlose Unterstützung eines Israels, das besetzt, kolonisiert, den Menschen das Wasser wegnimmt, Land stiehlt, 2 Millionen Gazas in einen überfüllten Käfig sperrt, Häuser abreißt, ganze Gemeinden aus ihren Häusern vertreibt und die Gewalt der Siedler fördert. Zitat Ende. Anstatt diese Verbrechen zu bekämpfen, macht sich Deutschland mitschuldig an ihnen. Und damit beenden wir die heutige Folge von Parallelwelt Palästina. Wenn ihr aktiv werden wollt, schreibt an eure Bundestagsabgeordneten, bestellt unsere Sticker und verteilt die. Schreibt an Zeitungen oder sucht nach eurer lokalen Palästina-solidarischen Vereinigung. Aber vor allem, hört nie auf, darüber zu reden. Hier zitiere ich noch Erzbischof Desmond Tutu, südafrikanischer Anti-Apartheid-Kämpfer, der Zeit seines Lebens für die Rechte der Palästinenser eingestanden ist. Wenn du dich in Situationen der Ungerechtigkeit neutral verhältst, hast du dich auf die Seite des Unterdrückers gestellt.